Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Kann eigentlich nur noch besser werden in den nächsten 6 Jahren. Oder ist man in Russland mit der bisherigen Mega-Performance von Wladimir Putin etwa zufrieden?
Mega-Performance. Also ich habe keine Mega-Performance gesehen.
Entschuldigung, Christian Streich, also mit der Amtsumsetzung und Ausführung als Präsidenten. Wladimir Putin wird nämlich die nächsten 6 Jahre Russland regieren. Das ist das Ergebnis dieser Wahl. Und mit Putin, da verhält sich so wie mit dem FC Bayern München, sagt uns heute der Journalist Vasili Golotz.
Es war wie bei einem Bayern-Sieg. Man weiß irgendwie, die gewinnen und die Bayern-Fans jubeln zwar, aber das ist jetzt nicht so euphorisch, als wenn der erste FC Köln plötzlich gewinnt.
Mit Vasili schauen wir gleich auf diese Wahl zurück und fragen ihn, welche Hoffnung eigentlich die Menschen in Russland jetzt haben. Außerdem stellt heute die Donald-Trump-Regierung ihre Pläne gegen die Opioid-Krise in den Staaten vor. Da sterben täglich Hunderte von Menschen. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten, mit Marc Hoffmann, der zu den Trump-Plänen sagt:
Mir scheint das so ein bisschen wie eine Tüte Fruchtgummi-Mix, wenn ich das so sagen darf.
Und wir sprechen über den Umzug der NATO in Brüssel. Der beginnt nämlich auch heute und wir klären, wie wir im Kleinen beim Umziehen von Wohnung zu Wohnung, was wir da eigentlich vernachlässigen können und was nicht.
Keine Altlasten mitnehmen in die neue Wohnung. Keine Liebesbriefe von den Ex-Lovern mitnehmen. Das lassen wir alles zurück schön.
Was es mit diesem Tipp von Aufräumerin Jill Tatzreiter auf sich hat, auch das erfahrt ihr heute. Mit dabei in der Sendung Pascal Fischer aus unserem Team.
Hallo.
Ihr hört den Podcast zum Update an diesem Montag. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Das Ergebnis der Wahl in Russland hat uns genauso wenig überrascht wie die Umstände dieser Wahl. Von einem fairen politischen Wettbewerb, wie wir ihn kennen, kann sicherlich nicht in allen Punkten die Rede sein.
So herzlich hat heute unser Außenminister Heiko Maas Wladimir Putin gratuliert. 6 weitere Jahre Putin hat das Land jetzt also vor sich. Wir fragen uns heute, wie kommt dieses Ergebnis in Russland eigentlich an? Und was ist dran an den Vorwürfen, die es auch gibt, nämlich der Wahlmanipulation? Sprechen wir drüber mit Vasili Golotz. Er ist für Deutschlandfunk Nova bei der Wahl in Russland dabei gewesen, hat sich unter anderem Wahllokale in Moskau angeschaut. Vasili, du warst gestern mit dabei. Inwieweit hast du was in Richtung Wahlbetrügerei mitbekommen?
Was ich mitbekommen habe, war, in einem Wahllokal wurden Zettel verteilt für die Hauswahl. Also für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die können von zu Hause wählen. Das waren 29 Menschen, die sich dafür angemeldet haben. Es wurden aber 35 Zettel rausgegeben, was eigentlich nicht üblich ist. Das ist jetzt kein riesiger Verstoß. Da gab es deutlich krassere Sachen, die man auch im Netz gesehen hat. In den Wahllokalen waren so Kameras aufgestellt und dann kamen da Menschen rein und haben da ganze Batzen von Zetteln reingeworfen. Was natürlich alles andere als demokratisch und was mit einer richtigen Wahl zu tun hat.
Aber die Zahlen sind nun mal so, wie sie sind. Und dann lass uns gleich dazu kommen. Was meinst du, was ist der russischen Regierung wichtiger? Diese 76% Stimmen für Putin oder die hohe Wahlbeteiligung?
Beides, die Kombination vor allem. Die Wahlbeteiligung sollte zeigen, viele Menschen gehen zur Wahl. Russland ist sehr demokratisch. Den Menschen ist wichtig, ihren Präsidenten zu wählen. Und dann natürlich dieses starke Ergebnis, 76% bei Putins vierter Amtszeit. Also die Russen wollen nach wie vor diesen starken Präsidenten haben. Das war so ein bisschen das, worauf der Kreml gezielt hat und deshalb eben diese Zahlen.
Und dieses Bild, das du bekommen hast dort in Moskau, deckt sich das? Sind wirklich 76% der Russen für Putin?
Ich bin sehr früh ins Wahllokal gegangen. Um 8 Uhr haben die ja in Moskau geöffnet. Ich war bis 12 Uhr da, habe mir das alles so ein bisschen angeschaut. Am Anfang ging es zäh los, aber ich meine, früh morgens am Sonntag kann man verstehen, dass noch nicht alle dahin gehen. Es war aber auch ordentlich was los. Also da waren vor den Wahllokalen Feldküchen aufgestellt. Da gab es irgendwie kostenlosen Tee und Brei. Also schon auch ordentliche Motivation für die Menschen, bei dem kalten Wetter rauszugehen. Und das, was ich gesehen habe, waren tatsächlich viele Menschen, die zur Wahl gegangen sind. Und alle, die ich gefragt habe, haben mir gesagt, dass sie Putin wählen, weil er der Beste ist.
Wladimir Putin wurde gestern mit 76% der Stimmen zum neuen alten Präsidenten in Russland gewählt. Und er hat sich daraufhin bedankt.
Ihr seid unser Team und ich bin Mitglied eures Teams. Darin sehe ich Vertrauen und Hoffnung. Die Hoffnung unserer Menschen, dass wir auch weiter so angestrengt arbeiten, so verantwortungsvoll, mit noch größeren Resultaten.
Das hat Putin gestern auf seiner Wahlparty in Daunenjacke mit Fellkragen gesagt. Vasili, was war das für eine Stimmung da gestern auf dieser Party?
Es war extrem patriotisch. Es war ein Meer von Russland-Flaggen, die man sehen konnte vor der Bühne. Der Moderator Dmitri Guberniew, den man eigentlich aus dem Sport kennt, der Biathlon kommentiert und Fußball, jetzt im Wahlkampf aber irgendwie so ein bisschen zum Putin-Moderator geworden ist, der hat ihn als unser Leader Wladimir Putin angekündigt. Also alles extrem in Richtung Führerkult. Dann kam Putin auf die Bühne, wir haben es ja gerade gehört, hat von einer Mannschaft gesprochen, sich als Teil davon gesehen. Das Publikum, das hat ihn zwar gefeiert, aber das war nicht wirklich euphorisch. Ich will die Bayern jetzt nicht in Autorität drängen oder so, mit einem autoritären Regime vergleichen, aber es war wie bei einem Bayern-Sieg. Man weiß irgendwie, die gewinnen und die Bayern-Fans jubeln zwar, aber das ist jetzt nicht so euphorisch, als wenn der erste FC Köln plötzlich gewinnt. 2012 war alles viel emotionaler. Putin hatte damals ja sogar eine Träne im Auge, wie er sagt, vom kalten Wind. Aber da war definitiv eine Spannung zu spüren zwischen ihm und den Menschen. Das war gestern nicht der Fall.
Das Sportbild passt ja auch irgendwie, wenn du von den Bayern sprichst und es gab einen russischen Biathlon-Moderator da gestern auf dieser Party. Was erwarten denn eigentlich die Russen jetzt von Wladimir Putin? Was soll er anpacken in den nächsten 6 Jahren? Was ist die Hoffnung?
Sie wollen vor allem Sicherheit, ein Leben in Frieden und ohne Existenzängste, so haben mir das die meisten erzählt. Viele berichten ja immer wieder über ein und dasselbe Szenario. Die sagen, die Welt, die hat sich gegen Russland, gegen uns verschworen, die Amerikaner, die führen das alle an, die wollen Russland klein halten und selber weiter Weltmacht bleiben. Und von Putin versprechen sich deshalb die meisten Stabilität, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Große Visionen habe ich jetzt von den wenigsten gehört.
Vasili, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir mit dir sprechen. Heute nicht nur, dass du als Berichterstatter in Russland unterwegs warst. Deine Mutter kommt aus Russland. Deine Großeltern leben noch immer dort, wenn das so richtig ist. Du bist selbst in der Ukraine zur Welt gekommen. Dein Vater ist Ukrainer und ein Onkel von dir lebt auf der Krim. Wie kam das Ergebnis dieser Wahl bei deiner Familie an?
Wir waren alle extrem überrascht von diesem Ergebnis. Nein, also das ist so wie vorher. Wir haben das gar nicht groß diskutiert. Ich habe mit meinen Großeltern telefoniert, die eben mir vor der Wahl gesagt haben, ich weiß nicht, wen sie gewählt haben, aber vor der Wahl meinten sie, ja, der Druck jetzt durch die Briten wird größer und wir brauchen einen starken Präsidenten. Also ich habe da schon eine Tendenz erkannt. Mein Vater sieht Putin und Putins Politik aufgrund seines Ukraine-Bezugs sehr, sehr kritisch und zieht da sehr krasse Vergleiche mit diktatorischen Regimen. Meine Mutter versucht das Ganze irgendwie so ein bisschen analytischer zu betrachten, aber überrascht von diesem Ergebnis war keiner von uns.
Deine Mutter versucht das analytisch zu betrachten? Die ist doch eigentlich Fan, oder?
Meine Mutter? Nein, um Gottes Willen.
Achso, ich dachte, weil sie aus Russland...
Nee, meine Großeltern. Meine Mutter ist kein Fan. Meine Mutter ist da sehr, sehr nüchtern. Die guckt sich immer die Fakten an und bewertet alles nach den Fakten. Und von daher ist sie eher sehr kritisch als Fan, so würde ich das mal zusammenfassen.
Okay, also Familienstimmung okay.
Ja, doch.
So, Wasili Kolot, Journalist, in der Ukraine geboren, lebt mittlerweile in Köln und hat für uns von der Präsidentenwahl in Russland berichtet, wo Wladimir Putin für 6 neue weitere Jahre verpflichtet wurde, sozusagen. Ganz lieben Dank für das Gespräch, Wasili, und einen schönen Montagabend dir.
Danke dir ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alexander Gerst, der soll Anfang Juli ja erneut zur internationalen Raumstation aufbrechen. Diesmal als erster deutscher Kommandant sogar. Der ISS wird gerade trainiert in Deutschland, Russland und in den USA. Denn dort kommen die 3 Astronauten, die sie dann sind, alle her. Die fliegen Anfang Juni hoch. Heute hat nun die Europäische Weltraumorganisation, die ESA, und die Lufthansa Catering-Tochter LSG vorgestellt, was es da oben an Essen geben soll, was denn die Crew da bekommt. Für Deutschlandfunk Nova war unsere Reporterin Lena Sterz mit dabei bei dieser Präsentation, aber ich sehe schon, Space Food hast du jetzt nicht mitgebracht.
Nee, sorry, ich wollte, aber ich durfte nichts mitnehmen.
Aber durftest du wenigstens probieren dort?
Ich durfte probieren, ja. Es gab Maultaschen mit Spinat, das war ganz lecker.
Das klingt jetzt erstmal nicht so nach so Tütensachen. Ich dachte immer, da gibt es so abgepacktes,
ja,
fertiges.
Also
Tüten.
Meistens essen die diese Tütensachen. Aber das ist natürlich nicht das, was man uns Journalisten dann präsentiert. Die haben uns heute nur das Bonusessen vorgestellt. Das ist quasi so das Sonntagsessen da für besondere Anlässe. Das haben 4 Köche eigens nur für Alexander Gerst entwickelt.
Außer diesen Maultaschen, was haben die da noch kredenzt?
Alles, was Alexander Gerst sich gewünscht hat. Und zwar Käsespätzle mit Speck, Linsen mit Spätzle und Würstchen, Hähnchengeschnetzeltes mit Pilzen, so Brotchips und Indian Butter Chicken mit Basmati-Reis.
Klingt wirklich sehr, sehr lecker, ja, muss man sagen. Ja. Aber es gibt ja dieses Problem der Schwerelosigkeit. da oben? Fliegt das nicht irgendwie rum?
Nee, also weil das dann alles so ein soßenhaltiges Essen ist und weil man das dann aus diesen kleinen Blechdosen isst, das ist so wie so eine Thunfischdose, nicht so appetitlich. Deswegen fliegt es nicht weg, aber ist dann schon so ein bisschen Festival-Feeling, wenn man so Ravioli aus der Dose isst, wobei die das im All dann immerhin warm machen können.
Okay, aber könnte man nicht auch, ich meine, es ist toll, Indian Butter Chicken mit Basmati-Reis, klingt fantastisch, schmeckt wahrscheinlich auch toll.
Ja.
Aber könnte man sich's nicht einfach machen und sagen, Alexander, du kommst irgendwie aus dem Schwabenland, die kleine Maultasche ist einfach eine Ravioli und die gibt's schon in der Dose, nimm mal also die mit.
Ja, steht sogar Ravioli drauf, weil da nur das englische Wort, ja, und Maultasche auf Englisch heißt dann anscheinend Ravioli. Naja, aber die hätten dann zu wenig Nährstoffe, diese normalen Ravioli. Die würden im Weltall auch nach nichts schmecken und die hätten zu viel Salz.
Was hat's damit auf sich?
Also in diesem Kochteam für Alexander Gerst, da war extra auch eine Diabetologin, Bernadette Murks, und die hat mir erklärt, was das Problem mit dem Salz ist.
Von den Ernährungsaspekten her haben wir geschaut, dass möglichst wenig Salz enthalten ist, da man ja in dieser Schwerelosigkeit auch an Muskeln verliert und an Knochensubstanz verliert, und da kann man mit speziellen Nährstoffen eben entgegenwirken.
Und die Würstchen zu den Linsen mit Spätzle durften deswegen gar kein Pökelsalz enthalten.
Aha, okay. Haben die Maultaschen aus der Dose dann mehr Nährstoffe zum Beispiel als die normalen Dosen Ravioli? Ist das dann irgendwie vergleichbar? Nee, kann man nicht sagen.
Ja, doch, schon. Und das Problem ist aber auch, dass man Süßes, Salziges und andere Aromen 400 Kilometer über der Erde gar nicht mehr so gut schmecken kann durch den veränderten Luftdruck, und die andere Luftfeuchtigkeit leidet auch unser Geschmackssinn. Und im normalen Flugzeug kann man davon auch schon ein bisschen was merken. Also wenn du dir im Flugzeug einen Rotwein gönnst und denkst, der schmeckt jetzt aber nicht so besonders, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass die Airline dir da irgendeinen Billow-Wein serviert, sondern wirklich an deinem Geschmackssinn über den Wolken.
Rotweinpulver habe ich zum Beispiel auch mal so für Outdoor-Fans gesehen, das kippt man dann auch irgendwie rein. So, jetzt hast du auch mit einem der Köche gesprochen, nämlich mit Alois Strobel. Was hat er dir erklärt?
Da ging es darum, wie das mit den Nährstoffen funktioniert, dass die erhalten werden. Und zwar wird da ein spezielles Verfahren angewendet, das heißt Autoklavieren, hat nichts mit Autos oder Klavieren zu tun, sondern das ist eine spezielle Methode, um das Essen besonders schonend lange haltbar zu machen.
Sie haben eine Drucktrommel, die geschlossen ist, die wird mit Wasser befüllt, dann wird relativ schnell dieses Wasser erhitzt und das Essen wird dann über einen Zeitraum in diesem Wasserdampf letztendlich gegart, bis so, dass aber trotz alledem noch die ganzen Nährstoffe oder größtmöglich die Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben.
Früher wurde das ganze Weltallessen einfach pasteurisiert, aber das hat dann nicht nur alle Bakterien gekillt, sondern auch alle Nährstoffe.
Aber ist das ganze schwäbische Essen jetzt wirklich nur für Alexander Gerst konzipiert worden oder auch für die anderen, die mitfahren?
Also es ist vor allem für ihn, aber auch die japanischen, amerikanischen, russischen Astronauten, wenn er ihnen was abgibt, dürfen dann mal was von den Käsespätzeln probieren.
Das ist doch gar nicht so schlecht. Also Russland und USA sind jetzt noch mit nach oben dann im Anfang Juni zusammen mit Alexander Gerst. Lena Sterz war für uns drüben beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, wo das Essen vorgestellt wurde, das sie da oben dann abbekommen. Ganz lieben Dank dafür. Das nächste Mal bringst du wieder was mit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer Drogen vertickt und dabei erwischt wird, dem droht die Todesstrafe. Etwas überspitzt, aber so sieht auch der Plan von Donald Trump aus und seine Regierung, gegen die Drogenkrise in seinem Land vorzugehen, also mit Tod gegen den Tod kämpfen. Das Problem ist ziemlich groß, denn Hunderte von Menschen sterben jeden Tag in den USA an einer Überdosis Opioide, unter anderem auch an Heroin. Heute wird nun Trump im Bundesstaat New Hampshire seinen Plan dagegen genauer vorstellen. Wir sprechen drüber mit unserem Korrespondenten, mit Mark Hoffmann. Mark, du hast schon oft über diese Opioidkrise in den USA berichtet. Wie schlimm ist sie momentan?
Ja, es ist auf jeden Fall noch schlimmer geworden. Angefangen hat es ja mit Schmerzmitteln auf Rezept. Die wurden leichtfertig ausgegeben, etwa nach einer Zahn-OP oder nach einer Knieverletzung. Viele Leute sind da hängen geblieben und irgendwann umgestiegen auf Heroin. Das ist dann die zweite Welle. Und jetzt sprechen die Behörden sogar schon von der dritten, denn auch synthetische Stoffe wie das Schmerzmittel Fentanyl sind auf dem Schwarzmarkt zu bekommen und sehr viel billiger und hochwirksam. Das ist die dritte Welle. Und die Behörden sagen hier, innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl der Drogentoten hier fast verdoppelt. Die Dimension ist also gewaltig nach wie vor.
Der Plan wird jetzt erst heute Nacht unserer Zeit vorgestellt. Welche Maßnahmen können wir von der Trump-Regierung erwarten?
Ja, mir scheint das so ein bisschen wie eine Tüte Fruchtgummimix, wenn ich das so sagen darf. Da ist von jedem ein kleines bisschen dabei. Viel Halbes, nichts Ganzes. Also ein bisschen tun für mehr Betreuungs- und Entzugsprogramme. Trump will Gesetze ändern, um noch unbürokratischer helfen zu können. Er will eine große Aufklärungskampagne starten. Apotheken und Ärzten soll auf die Finger geschaut werden, dass die eben weniger dieser heftigen Schmerzmittel rausgeben. Aber was dem Präsidenten Trump besonders wichtig ist, er konzentriert sich immer wieder und auch jetzt wieder in New Hampshire auf die Verbrechensbekämpfung. Also der sagt, wir müssen den Kriminellen wirklich das Handwerk legen.
Aus der Trump-Administration ist jetzt auch schon wieder immer wieder angeklungen, dass auch die Todesstrafe für bestimmte Drogenhändler vorstellbar ist. Das heißt, die Todesstrafe wird einfach ausgeweitet, ja?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter, schon deswegen, weil die Todesstrafe ja nicht in jedem Bundesstaat gilt. Man kann vereinfacht sagen, Todesstrafe schon jetzt ist möglich bei Mord mit einer Schusswaffe, wenn es da auch um Drogengeschäfte geht. Die letzte Info, die wir gehört haben, ist, dass die Trump-Regierung da so ein bisschen zurückrudert und keine Gesetze konkret ändern möchte, aber trotzdem Druck macht und sagt, im Zweifelsfall kann das Justizministerium eben nach eigenem Ermessen auch die Todesstrafe beantragen, was auf jeden Fall reinkommen soll in diesen Plan, die gesetzlichen Mindeststrafen zu senken, wenn jemand mit gefährlichen Drogen handelt.
Einschätzung von dir, können denn diese Maßnahmen, die du genannt hast und auch das härtere Vorgehen gegen die Dealer das Problem überhaupt lösen?
Ja, bedingt. Das ist ein Baustein, aber eben nur ein kleiner. Das funktioniert eben nicht, wenn Amerikaner weiterhin zum Beispiel legal an starke Schmerzmittel beim Arzt kommen. Und Süchtige, das muss man auch wissen, das sind Kranke. Die werden immer irgendwie einen Weg finden, ihre Abhängigkeit zu befriedigen. Ich bin da ganz bei den vielen Experten, die hier wirklich auf die Barrikaden gehen und sagen, wir müssen endlich das als medizinisches Problem sehen und sehr viel mehr tun für Entzugsprogramme. Denn Toten kann man am Ende nicht helfen, sondern den Menschen, die betroffen sind und die leiden.
Die amerikanische Regierung, sie wird auf jeden Fall ihre Pläne gegen die Opioid-Krise heute Nacht vorstellen. Informationen waren das live und direkt aus den Staaten von unserem Korrespondenten Mark Hoffmann. Wenn man verstehen will, wie drastisch diese Krise in den Staaten ist und wenn Zahlen und Texte und Berichte da nicht ausreichen, dann eine Empfehlung an dieser Stelle, die Serie Heroin. Auf Netflix ist eine Doku über eine Feuerwehrchefin, eine Richterin und eine Straßenmissionarin beim Kampf gegen die verheerende Heroin-Epidemie, zum Beispiel im Bundesstaat West Virginia. Heißt Heroin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die NATO, die zieht auch in einen neuen Bungalow, also beziehungsweise ein bisschen größeres Ding. Die wechselt nämlich das Hauptquartier in Brüssel gegenüber vom alten Gebäude. Nur eine Autobahn liegt da dazwischen. Um die 1,2 Milliarden teuer. Ein Stahl- und Glaspalast für 4.000 Mitarbeiter, der soll bezogen werden, eben von der NATO. Die sollen jetzt 3 Monate lang nach und nach die Location wechseln. Ganz schöne Orga und wohl, ja, wieder aus dem Ruder gelaufen, die ganze Kiste. Wir wollen heute mal überlegen, wie macht man das eigentlich im Kleinen? Also wenn wir den Umzug irgendwie bequem gestalten wollen, der eine zieht vielleicht lieber um als der andere. Wie schafft man das, dass man irgendwie noch Lust hat am Ende in die neue Wohnung, in der auch zu leben? Pascal hat sich's heute genau angeschaut. Für uns das Wichtigste vorab für dich.
Listen lesen und selbst schreiben, das macht ja keiner regelmäßig, dieses Umziehen. Und du musst Behörden zum Beispiel kennen oder Fristen kennen bei Ummeldungen für Telefone, Krankenkassen, Bankversicherung. Dafür gibt es wirklich Listen im Netz bei Umzugsunternehmen oder Immobilienvermittlern.
Wie früh fängt man da an?
Ja, so früh wie möglich, würde ich sagen. Gern Monate vorher, keine falsche Scheu. Du kannst ja seltenes Zeug einpacken, zum Beispiel Weihnachtsdeko, bis zum Umzugstag. Da dann natürlich eher die Wertsachen, dein PC und so weiter. Das sagt Jill Tatzreiter vom Ordnungsservice ortendlich.de. Sonst kommt es nämlich zur ultimativen Verzettelung.
Absurd oder erschreckend war, dass eine Person den kompletten alten Sperrmüll, der sich im Keller gesammelt hat, mit umgezogen hat, weil er es nicht geschafft hat, einen rechtzeitigen Termin zu vereinbaren. Das fand ich doch irgendwie sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, weil wer möchte denn den Sperrmüll im neuen Haus, in der neuen Wohnung haben?
Ja, und welche Freunde wollen das schleppen? Ne?
Stimmt natürlich. Schwere Sachen verteilen oder reine Bücherkisten packen?
Jill Tatzreiter sagt, nur Kisten mit einheitlichem Zeug packen. Die Freunde sollen halt schwitzen. Gemischte Kisten, die laden ja auch so zum Verzetteln ein. Also ich habe mir immer den Inhalt ausgedruckt, gemischt und dann auf die Kiste draufgeklebt, solche Zettel.
Der Prozess kostet natürlich ein bisschen Zeit. Sicherheit, ne?
Ja, das war es mir aber wert. Noch besser war jetzt der Tipp von Theresa aus unserer Redaktion. Handtücher zum Beispiel aus dem Bad oder Kissen aus dem Wohnzimmer statt Papier nehmen für diese zerbrechlichen Sachen wie Vasen. Das spart einfach auch Platz in
der
Kiste.
Stimmt natürlich auch. Dann die Frage, Freunde fragen oder vielleicht eine Spedition?
Ja, ist natürlich eine Geldfrage. Freunde haben natürlich einen Nachteil. Die werden dann krank, haben Klausuren oder Dienstreisen und dann stehst du vielleicht sogar alleine da.
Wie viel soll man vorher ausmisten? Also wie viel soll man, wo soll man klar Schiff machen?
Also Jill Tatzreiter findet wirklich maximal.
Man muss halt immer dranbleiben, nicht? Keine Altlasten mitnehmen in die neue Wohnung, keine Liebesbriefe von den Ex-Lovern mitnehmen, das lassen wir alles zurück schön. Und es darf nur mitkommen, was ich in einem schönen neuen Zuhause haben möchte.
Wenn du eine Regel haben willst, was du ein Jahr lang nicht in der Hand hattest, weg damit. Es sei denn, es geht um Erinnerungen oder Gefühle.
Keine Liebesbriefe von Ex-Lovern mitnehmen. Machst du das?
Ja, ich persönlich nicht. Mir sind auch die alten Liebesbriefe dann immer das Geschleppe wert und diese Bananenkisten in meiner Bude. Aber ja, das ist Jill Tatzreiters Motto eben, allzeit bereit für den Umzug.
Muss man ja auch sein, ne? So 20, 30 Auslandssemester, Unistädte, die man wechselt, Bachelor, Master, wo auch immer man das macht, Praktika. Aber ausmisten ist auch lästig, ne? Sagen wir es mal, alles auf dem Flohmarkt verkaufen oder bei eBay oder bei Amazon oder wo auch immer reinstellen. Hast du einen besseren Trick?
Ja, fand ich toll, das Rückwärtsausmisten, so nennt Jill Tatzreiter das, weil andere was einmisten sozusagen. Also einpacken in die Kisten, was du mitnimmst und den Rest im Schrank lassen.
Und dann macht man eine Party. Es gibt einen Umtrunk, eine Verabschiedungsparty und lädt die Gäste dazu ein, sich herzlich zu bedienen an den Sachen, die vielleicht nicht viel schlecht sind, aber einfach nicht mehr zu einem selbst passen. Und dann erspart man sich das mühsame Wegbringen und jemand anderer hat noch Freude.
Ja, geht bei uns, bei der NATO natürlich eher nicht.
Da ist schwieriger. So eine Abschiedsparty ist die Frage, was da noch verhökert wird. Organisieren, Listen schreiben, ausmisten. Alles zu seiner Zeit, das macht den Umzug leicht. Das fassen wir so zusammen. Schön, dass wir das auch gelernt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch im Straßenverkehr, da muss es am schlimmsten sein, ist zumindest so die gefühlte Wahrnehmung. Aber da stehen auch selten Mikrofone rum. Auf dem Fußballplatz, da ist es ein bisschen anders. Am Wochenende, da hat nämlich ein Mikrofon in der Fußball-Bundesliga Folgendes aufgezeichnet.
Julian, du kleiner Pisser, von einem 1,70-Mann zu einem 1,90-Kerl. Das spricht zumindest für die Unerschrockenheit von Gladbachs Manager Eberl.
Die Kollegen von der Sportschau haben das so eingefangen. Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, beleidigt den Trainer der TSG Hoffenheim, Julian Nagelsmann. Max Eberl sagte daraufhin:
Es ist schade, dass man natürlich am Fußballplatz nicht mehr alles sagen kann, dass es nicht in Ordnung ist. Das ist so, ich habe mich entschuldigt dafür, dass man in so einem hochemotionalen Spiel eben auch mal Dinge sagt, die vielleicht nicht in den Fernseher gehören oder in die Zeitung gehören, das ist auch klar.
Aber warum sagen wir es überhaupt? Warum sagen wir, du kleiner Pisser, zu irgendjemand? Warum fluchen wir? Welchen Zweck erfüllt das? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner, eine ganz schlaue Flitzpiepe, hat uns Normal-Ottos das Ganze mal vor Augen geführt und hat euch gefragt.
Wann seid ihr denn das letzte Mal so richtig beleidigt worden?
Diese Woche.
Was kam da?
Dass man scheiße ist und gemein und unfair.
Da ich Polizeibeamter bin, hört man öfter mal, dass man ein scheiß Bulle ist, ein Staatsdiener, so Sachen halt, Staatsknecht. Also sowas hört man schon mal öfter als Polizeibeamter.
Du Arsch oder so, sagt man halt schon mal so schnell.
So kleine, ja, so ein Wort Beleidigung.
Oder was soll der Scheiß oder solche Sachen.
Die meisten Beleidigungen, die man so zu hören bekommt, sind ja eher gängig und einfach. Arsch, Idiot, Vollpfosten, sowas kennt man, das liegt einem leicht auf der Zunge. Und naja, wenn man es im richtigen Tonfall los wird, dann wirkt es auch. Und darauf kommt es ja letztlich an. Denn eine Beleidigung, die kommt ja in der Regel unüberlegt und eher spontan.
Also in der Regel sind das Affekte, die uns dazu reizen. Das heißt, Impulse, die in uns hochsteigen, wie Ärger zum Beispiel, die wir nicht unterbrechen können. Das heißt, dieser Impuls ist losgeschossen, ist angestiegen, hat sich eine Weile gehalten und ist von alleine wieder abgefallen. So ist der Verlauf von Affekten in der Regel immer. Und an irgendeinem Punkt war er offenbar auf dem Höhepunkt und dann hat es ihn dazu hingerissen, diese Aussage rauszuhauen.
Sagt die Psychologin Vera Hesse über den Fall des Borussen Max Eberl. Wenn man sich jetzt allerdings die Mühe machen und die nächste Beleidigung vielleicht etwas strategischer angehen will, dann gibt es da so ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Die erste und vielleicht wichtigste Regel beim Beleidigen: halte dich kurz. Ein schlichter kleiner Pisser ist in der Regel besser als ein ausführliches du miese kleine Arschkrampe.
Erstmal kann man Pisser gut als Mieser vertuschen im Anschluss.
Tja, Gesundheit.
Und zum anderen, letztendlich ist es so, wenn man einen langen, also du miese kleine Arschkrampe, ist vorher überlegt. Also wenn man sagt, du miese kleine Arschkrampe, dann hat man sich da vorher irgendwas zu gedacht. Dann hatte man Zeit zu überlegen, das ist nicht affektgeladen ausgesprochen. Während solche Sachen, die einem auf der Zunge liegen, im Affekt viel schneller draußen sind.
Zweiter Punkt. Viele Leute driften beim Fluchen und Schimpfen ja in Fremdsprachen ab. Und solange dann ein Fucker, vielleicht sogar ein Motherfucker oder ein Bloody Bastard rauskommt, ist die Welt noch in Ordnung. Komplizierter sollte es allerdings nicht werden, denn auch das Beleidigen ist Kommunikation. Das heißt, der andere sollte mir auch folgen können.
Ich denke, der Fairness-Aspekt ist wichtig. Wenn ich jemanden treffe und ihn beleidige, dann sollte ich es in der Sprache tun, die er auch verstehen kann. wenn ich mir Ärger ersparen will, nämlich eine Fremdsprache, von der ich vermute, dass er sie nicht beherrscht. Blöd ist, wenn ich in einer Fremdsprache beleidige, weil ich nicht möchte, dass derjenige es mitbekommt und er spricht diese Sprache.
Tja, das ist dann natürlich doof. Und dann hilft höchstens noch Punkt 3. Leute, bitte seid kreativ.
Gerade wenn irgendwelche Kollegen von uns jetzt keinen Sport machen, wie die halt als Lappen bezeichnen oder sowas oder als Lauch oder Hautständer, so Sachen halt.
Tapezierter, ne, Knochen.
Also so Sachen halt, aber das sind Sachen, die sollten gerade Personen in unserem Umkreis nicht ernst nehmen.
Oder wenn man sieht, dass sich manche Leute als Lattenheinrich, als Fischgesicht, als Ameisenficker oder als Fratzengulasch beschimpfen. Naja, ich meine, wer muss denn da nicht lachen?
Ich weiß nicht. Ich finde, in Beleidigungen liegt auch viel Humorvolles. Das ist Tatsache so. Einfach, weil man bei den Begriffen und der Begriffszusammensetzung oft mit Wortneuschöpfung zu tun hat, die einfach witzig klingen. Und weil man natürlich, ich weiß nicht, weil Menschen Beleidigungen auch gerne als Katharsis nutzen, also als Ventil für etwas. Und das ist ein erleichternder Moment. Und ich glaube, deswegen liegt da auch so viel Brisanz drin und irgendwie auch viel Positives.
Eine Sache sollte am Schluss dann natürlich aber noch kommen. Wer viel beleidigt, der muss sich auch entschuldigen können. Und da ist der Mönchengladbacher Max Eberl mit gutem Beispiel vorangegangen.
Ich habe mich da beim Julian entschuldigt und es ist eine reine Emotion gewesen. Ich glaube, wir beiden arbeiten beide sehr emotional für unseren Verein. Das Schöne ist, dass man sich nachher in die Augen schauen kann. Dann habe ich mich entschuldigt und dann war es aus der Welt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Zukunft soll ja der Computer das Auto steuern und wir fahren ganz entspannt mit, so zumindest die Theorie. Nach Entspannung sehen erste Ergebnisse einer Studie aus Bayern aber nicht aus. Forscher der Hochschule Kempten untersuchen gerade, was Spurassistenten und Abstandswarner mit dem Fahrer machen. Und für die Probanden war es bisher eher Stress, wenn sie sich auf den Computer verlassen sollten. Zum Beispiel sollten sie im Simulator mit einem Assistenzsystem fahren, das auf der Autobahn die Spur halten kann. Ergebnis: war der Assistent an, gerieten die Fahrer in Stress. Sie bekamen feuchte Hände, schnelleren Herzschlag und höheren Puls. Die Forscher vermuten, dass es vielen noch schwerfällt, die Kontrolle abzugeben. Offenbar fehlt auch Vertrauen in die Technik, weil sie vielleicht nicht ausgereift ist und in brenzligen Situationen ausfallen könnte. Allerdings hatten die meisten der Versuchsteilnehmer bisher noch keine Erfahrungen mit einem Spurhalteassistenten gemacht. Als nächstes sollen Autofahrer getestet werden, die das System schon kennen. Vielleicht war es ein Vulkanausbruch, der die Menschen in Island zum Glauben des Christentums bekehrt hat. Die Arbeit für diese Erkenntnis von Forschern der Uni Cambridge klingt ungewöhnlich. Sie haben Informationen aus Eisbohrkernen, Baumringen und einem mittelalterlichen Gedicht zusammengebracht. In dem Gedicht wird ein Ende der heidnischen Götter beschrieben, an die die ersten Siedler auf Island glaubten. Und gleichzeitig verkündet, dass ein neuer, einzigartiger Gott kommt. Außerdem wird in dem Gedicht ein Vulkanausbruch beschrieben. Den haben sich die Forscher genauer angeschaut, zum Beispiel anhand von Asche im Eis, konnten sie ihn genau auf die Zeit datieren, aus der das Gedicht stammt. In ihren Augen nutzte das Gedicht gezielt den Vulkanausbruch, um die Isländer zu missionieren. Denn der hatte wohl für viele Menschen das Ausmaß einer Apokalypse. Nicht nur die Eruption selbst mit großen Lavaströmen hatte schwere Folgen. Die Forscher gehen auch davon aus, dass die Vulkanasche die Sonne verdunkelte und damit noch für einige Zeit auch in anderen Ländern für schlechte Ernten sorgte. Mikroben können wahre Überlebenskünstler sein, etwa in der Tiefsee oder in der Wüste. Eigentlich kein Wunder, dass auch am vermutlich unwirtlichsten Ort im Haushalt Keime überleben können, in der Spülmaschine. Neben Hefe- und Schimmelpilzen fanden Forscher aus mehreren europäischen Ländern auch verschiedene Bakterien in den Küchenhelfern. Besonders wohl fühlten sich die ungebetenen Gäste, wenn sich in Gummidichtungen oder Filtern nach längerer Nutzung ein Biofilm bilden konnte, was bei kalkhaltigem Wasser schneller passierte als in weicherem. Panik ist aber nicht angebracht. Die meisten Keime in der Spülmaschine sind für gesunde Menschen unbedenklich. Trotzdem empfehlen die Forscher, auch die Spülmaschine regelmäßig sauber zu machen, bleichmittelhaltige Reiniger zu nutzen und regelmäßig über 60 Grad zu spülen. Und damit sich mögliche Krankheitserreger nicht in der Küche verteilen, nach dem Spülgang abkühlen lassen, damit beim Öffnen kein Dampf aufsteigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.